Deutschlandfunk, Kultur heute.
Und dazu begrüßt sie Susanne Lurwig mit folgenden Themen. Die Piraten von Penzance, die entern die Opernbühne in München. Das Caspar David Friedrich neigt sich mit einer Ausstellung in Weimar dem Ende zu. Und die Sparmaßnahmen in der Kultur, die haben ja gerade erst angefangen. Wir fragen, könnte Sponsoring eine Lösung sein? Oder eine engere Zusammenarbeit verschiedener Institutionen. Genau das passiert nämlich gerade im Rahmen der Performance A Sky Like a Wall. Ein Tanzabend initiiert und koproduziert vom Berliner Radialsystem, aufgeführt in den Räumlichkeiten der Berlinischen Galerie. Hier begegnen sich Musiker, Musikerinnen des Solistenensembles Kaleidoskop und Tänzer, Tänzerinnen der Dance On Company. Deren Mitglieder, ungewöhnlich für eine Tanztruppe, müssen mindestens 40 Jahre alt sein. Grundlage für das gemeinsame Stück ist ein Notebook, ein Notizbuch, das der libanesische Regisseur Rabi Mouri angefertigt hat. Die Skizzen, Texte, Noten, Fotokollagen und Partituren, die haben allen als Inspiration gedient. Das Ergebnis, das hat Elisabeth Nehring gesehen.
Die weißen Räume der Berlinischen Galerie sind erfüllt von Menschen, Bewegung und Musik. Im hohen, weitläufigen Hauptraum kreuzen sich zwei Treppen zu einem X, ziehen den Raumeindruck über zwei Etagen nach oben. Luftig, beweglich, frei fühlt sich das an. Und so wandelt man auch durch dieses Gesamtkunstwerk aus Tanz, Musik, Architektur und Ausstellung. Aus den Fotografien, die derzeit in der Berlinischen Galerie gezeigt werden, schauen uns Menschen aller Altersstufen direkt in die Augen. Junge Leute beim Ausgehen mit ernsten Gesichtern, ganze Familien lächelnd. Kinder mit skeptischen Blicken. Die niederländische Künstlerin Renike Dekstra hat sie fotografiert. In den 80er, 90er und 2000er Jahren in Odessa, Liverpool und Spanien. Manche der auf den Fotos zu sehenden Körperhaltungen meint man in den Tänzern von heute, die plötzlich neben einem auftauchen, wiederzuerkennen. Da sind zum Beispiel die leicht hochgezogenen Schultern einer verharrenden Tänzerin, deren körperlicher Ausdruck sich über Minuten zu Unsicherheit und Bedrückung steigert. Oder die zusammengesackte, leicht zum S geformte Rückenlinie eines Tänzers, der für einen langen Moment stillsteht. Details, die leicht übersehen werden können im Hin und Her aller Anwesenden. Die KünstlerInnen tauchen verstreut mal hier, mal dort auf, verharren, ziehen weiter. Das Publikum folgt ihnen, verteilt sich und versucht, möglichst wenig zu verpassen. Die Begegnungen zwischen TänzerInnen und MusikerInnen beginnen zumeist in Duetten, in vorsichtigen Annäherungen, mit einem gegenseitigen, subtilen Erkunden. Manchmal bleiben sie einfach nebeneinander, musizierend und tanzend, in friedlicher Koexistenz. Manchmal kommt es aber auch zu fast verzweifelt wirkenden körperlichen Begegnungen, etwa wenn eine Tänzerin eine Cellistin erst zärtlich berührt und sich am Ende zwischen sie und ihr Instrument drängt, während die Musikerin ungerührt weiterspielt. Die Auseinandersetzung mit dem Körper ist für die MusikerInnen des Solistenensembles Kaleidoskop in den letzten Jahren immer wichtiger geworden. Spätestens seit den Zusammenarbeiten mit der Choreografin Sascha Walz gelten sie als furchtlose Instrumentalisten, für die der eigene körperliche Ausdruck eine zunehmend große Rolle spielt. In den Tänzern des Dance-On-Ensembles haben sie für ihre Experimentierfreude erfahrene und verlässliche Partner gefunden. Das Konzept Tanz und Musik im Museumsraum wird mit A Sky Like a Wall zwar nicht gänzlich neu erfunden, aber auf hohem künstlerischen Niveau zu einem performativen Erlebnis geformt. Ein Erlebnis, das gerade in diesen Tagen der drohenden Zeitenwende für die Kultur besonders wertvoll erscheint. Denn nicht nur, dass ein beträchtlicher Teil des anwesenden Publikums von den Radikalkürzungen des Berliner Kultursenats unmittelbar betroffen ist, auch die zukünftige Finanzierung des Dance-On-Ensembles steht wegen des fehlenden Bundeshaushalts für die nächsten beiden Jahre in den Sternen. Und so mischen sich überall, wie auch an diesem Abend, in das derzeitige Kunsterleben, die Schrecken der Gegenwart und die Katastrophenvorstellungen von morgen. Wie zum Beispiel, der amtierende Berliner CDU-Kultursenator würde in der nächsten Regierung das Kulturressort des Bundes übernehmen. Und die Kultur, genau wie es jetzt in Berlin passiert, schutzlos und ohne Konzept tödlichen Sparmaßnahmen überlassen und das Ganze auch noch mit unausgegorenen neoliberalen Zukunftsfantasien garnieren. In dieser Assoziationskette bekommt der Titel »A Sky Like a Wall«, ein Himmel wie eine Mauer, eine ganz neue, konkrete und äußerst pessimistische Bedeutung. Der scharfe, schmerzhafte Kontrast zwischen dem künstlerisch so klug komponierten Abend und der Vernachlässigung kulturpolitischer Sorgfaltspflichten durch die Politik lässt die Bedeutung der Kunst noch einmal deutlicher vortreten und die Wertschätzung ihrer Freiheit, einer Freiheit vom Nützlichen, Verwertbaren, Monetären und Ideologischen.
Elisabeth Nehring über die Performance A Sky Like a Wall zu sehen in der Berlinischen Galerie. Ein Abend, der noch ganz ohne Sponsoren möglich ist. Einer, an dem noch kein Autorhaus, kein DAX-Konzern, kein Tech-Unternehmen als Geldgeber aufgetreten ist. Kultur, die mit Hilfe von Sponsoren funktioniert, ist eher eine Ausnahme in Deutschland und im Gegensatz zu Amerika eine Seltenheit. Doch nun, angesichts knapper Kassen, rufen viele laut nach neuen Mäzenen, die Geld und Güte verteilen, um die leeren Kassen der Kulturinstitutionen zu füllen. Aber ist das US-amerikanische Modell so leicht auf hiesige Gefilde zu übertragen? Thomas Schmidt-Ott leitet das Deutsche Symphonieorchester Berlin, das zum größten Teil von den Sendern des Deutschlandradios getragen wird. Er hat nicht nur Musik, sondern auch Wirtschaftswissenschaften studiert und ihn habe ich gefragt, ist Sponsoring die Lösung für die schwindenden Kulturetats?
Nein, natürlich nicht. In Deutschland schon gar nicht. In Europa auch kaum. In Amerika ist Sponsoring und privates Engagement in der Kultur sehr viel ausgeprägter, hat aber auch eine entsprechende Tradition und Geschichte. Weil das in Deutschland komplett fehlt, würde hier ein unglaubliches, sofortiges Ungleichgewicht, eine Schieflage innerhalb der Kulturszene des ganzen Landes entstehen. Und die wäre höchst ungesund und wäre wahrscheinlich mit vielen Schließungen verbunden in dem Moment, wo man hier amerikanische Verhältnisse par force einführen wollte.
Es gibt ja auch durchaus Beispiele, wo Menschen versucht haben, Sponsoren zu finden. Also ich glaube, der Intendant des Theaters Görlitz, der hat gerade die Verkaufsrechte für das Gerhard Hauptmann, also Theater, angeboten, wollte keiner. Und auch das Dresdner Hygienemuseum sucht schon seit längerem Sponsoren. Auch da hat bisher niemand zugeschlagen. Also gerade letzteres, das Museum ist international renommiert. Warum ist das so schwer? Weil wir nicht in der amerikanischen Tradition stehen? Ist das der einzige Grund?
Das ist wahrscheinlich der vorherrschende Grund. Die Mentalität der Bevölkerung oder der potenziellen Sponsoren, seien sie individuelle oder seien es Kooperationen oder Firmen, die ist einfach nicht darauf ausgerichtet. Das Kulturleben ist in den letzten 70 Jahren ein gewissermaßen vom Staat alimentiertes, subventioniertes Kulturleben gewesen. Und das hat man so hingenommen. Und keiner würde jetzt auf die Idee kommen, sich verpflichtet zu fühlen, für sein Museum in Dresden oder sein Theater in Görlitz plötzlich privates Geld investieren zu wollen.
Wenn wir jetzt mal in die Geschichte blicken, also die Fürsten, die Reichen, die Könige, die haben sich ja immer sehr gerne mit der Kultur geschmückt. Da war sie Ornament. Jetzt heißt das ist sie Fundament. Sind Sponsoren, würde das bedeuten, dass Kultur wieder zum Ornament würde, wie in Amerika, oder ist es da auch integraler Bestandteil der Demokratie?
Ich fürchte, dass das, was jetzt gerade in Berlin stattfindet, erst der Anfang ist. Ich denke, dass wir uns sehr stark verändern werden in der Kulturfinanzierung in den nächsten Jahren, Jahrzehnten und dass wir die Entwicklung, die wir gesehen haben, man muss wissen, der Berliner Kulturetat ist zwischen 2014 und 2024 von 492 Millionen Euro auf 1,006 Milliarden Euro gestiegen. Also solche Steigerungsraten sind Geschichte. Das bedeutet für uns, wir müssen als Kulturinstitution auf jeden Fall alternativ alternative Finanzierungsformen finden. Kultursponsoring ist mit Sicherheit eine davon, aber nur eine kleine, eine unstabile, eine, die die Unabhängigkeit der Kultur einschränkt, auch Ungleichgewichte produziert, regionale Disparitäten entwickelt und auch Kurzfristigkeiten plötzlich in die Kulturleben mit einbringt. Aber es gibt halt auch noch ganz, ganz viele andere Ideen, die man anwenden kann. Und das Umdenken in den Intendanten, in den Marketing- und in den Vertriebsabteilungen der Kulturinstitutionen, das muss jetzt rasend schnell stattfinden. Wir müssen uns der neuen Marktsituation als Kulturinstitutionen anpassen und auf diese Art und Weise neue Ertragsquellen finden für uns.
Das hört sich sehr wirtschaftlich an. Kann man Kultur tatsächlich monetär bemessen?
Also wenn Sie mich persönlich fragen, der ich 15 Jahre in einem DAX-Konzern gearbeitet habe und aber auch vorher in der Brunnenstraße im Kultursenat gearbeitet habe, wo jetzt gerade die Entscheidungen gefallen sind und jetzt sozusagen Nutznießer der Subventionierung bin im Deutschen Symphonieorchester, wenn Sie mich da fragen, sage ich leider ja. Das heißt aber nicht, dass die Freiheit der Kultur und dass die Unterstützung von Kultur- und Kunstformen, die nicht sofort ein großes Publikum finden, nicht mehr stattfinden können. Sie müssen nur strategisch besser positioniert werden. Sie können nicht mehr zu dieser Selbstverständlichkeit stattfinden, wie sie in Deutschland stattfinden. Ein gutes Beispiel wäre das Royal Philharmonic Orchestra, das auf der einen Seite sehr populäre Konzerte anbietet und damit seine weniger populären Konzerte querfinanziert. Und über solche strategische finanzpolitische Maßnahmen müssen wir nachdenken als Kulturmanager, nicht als Künstler. Die Kunst ist damit nicht verloren, aber sie wird wirtschaftlich, strategisch klüger eingesetzt.
Aber es ist natürlich so, wer zahlt, der bestimmt auch, was gezeigt, gespielt oder getanzt wird beispielsweise. Und unter dem Einfluss nicht ganz so liberaler Kräfte könnte das ja doch Dingen Vorschub leisten, die wir nicht auf Bühnen sehen wollen.
Ich sehe das nicht so pessimistisch. Auf der einen Seite ja, Sponsoren haben oft kommerzielle Interessen, die künstlerische Freiheit und kritische Inhalte eher beeinträchtigen können. Kultursubventionen sind sichere und unabhängige Quellen für nicht kommerzielle Kulturarbeit. Das ist richtig. Aber man kann das eine haben und das andere dabei auch berücksichtigen. Es muss nicht so schwarz-weiß gedacht werden. Wir haben in den letzten 50 Jahren einfach zu schwarz-weiß gedacht in der Kulturfinanzierung, im Kulturleben und dadurch auch selber schuld daran, dass private Initiativen in der Kulturfinanzierung gar nicht Raum gegriffen haben. Und vielleicht ist das jetzt der Moment, wo manche umdenken in diesen Tagen.
Sollten wir uns nicht auch als Gesellschaft nicht massenkompatible Kultur leisten können?
Unbedingt. Also das müssen wir uns leisten. Aber nochmal, Sie argumentieren auch da wieder sehr schwarz-weiß. Wir können sie uns leisten, wenn wir es schaffen, innerhalb der Grenzen uns so zu bewegen mit den Finanzen, dass wir sie strategisch steuern. Und das hat in den letzten Jahren zu wenig stattgefunden. Ich behaupte, wir können durch eine Optimierung von Ressourcen, durch eine Markterweiterung, durch eine Publikumserweiterung, durch Effizienzsteigerung, durch Digitalisierung, neue Netzwerke etc. innerhalb der Kultur auch mit den gegebenen gekürzten Umständen einigermaßen über die Runden kommen.
Ich will gar nicht so schwarz-weiß argumentieren. Ich würde mich freuen, wenn das so funktioniert, wie Sie das skizzieren. Ich mache mir so ein bisschen Sorgen um die freie Szene, um kleinere Etablissements, kleinere Venues. Also da ist es ja jetzt schon so, Menschen schreiben hunderte von Anträgen, um wirklich mit minimalem Geld subventioniert oder unterstützt zu werden. Überlebt so eine Kulturszene dann auch noch? Finden sich dafür auch Sponsoren?
Sie sprechen ein sehr, sehr wichtiges Thema an. Wenn wir theoretisch, hypothetisch gedacht, jetzt von Kultursubvention auf Kultursponsoring umstellen würden, dann wären das die ersten großen Opfer. Weil die Sponsoren springen ja, man kann es auch hier in Berlin sehen, welche Institutionen haben große Firmen als Sponsoren im Hintergrund. Das sind die Philharmoniker mit der Deutschen Bank, das ist die Staatskapelle oder die Staatsoper mit BMW und dann hört es schon fast auf. Solche Firmen gehen natürlich nicht mit ihren Sponsoring-Etats in die Kieze und unterstützen kleine sozial-kulturelle Projekte, weil sie da auch ihr strategisches Geld, was sie einsetzen, nicht so in der Wirkung sehen, wie sie es gerne haben. Nämlich, dass Tausende von Menschen sehen und den Brand mit dem guten Engagement verbinden. Insofern, Sie haben völlig recht, die freie Szene ist dann extremst gefährdet, ist sie auch jetzt schon. Aber es stellt sich dann die Frage, ob die Gesamtstruktur möglicherweise zu verändern wäre.
Jetzt sagen ja alle noch 2025, das können wir noch finanzieren, da haben wir noch Rücklagen. Und 2026 ist dann die Kulturszene erodiert, ohne jetzt den Untergang da beschwören zu wollen?
Wir sind jetzt von 1,06 Milliarden gezwungen, 130 Millionen einzusparen. Kultursenator sagt, es wird in 2026 weitergehen. Ob es dann nochmal 130 Millionen sind oder ob es weniger ist, Glaskugel, kann ich Ihnen nicht beantworten. Ich vermute, es wird, wenn das so weitergeht, zu einer Ausdünnung des kulturellen Angebots kommen. Viele Häuser werden sich fragen, inwieweit sie ihre Strukturen komplett umstellen müssen, inwieweit sie ihre Produktionsprozesse effizienter, effektiver gestalten können mit weniger Geld oder möglicherweise damit nicht in der Lage sind. Das sind alles Themen, die jetzt gerade erst sozusagen auf die Agenda von vielen kommen. Und wie dann sich das Kulturleben gestaltet, nicht nur in Berlin, sondern deutschlandweit, das vermag ich nicht abzusehen.
Glauben Sie, dass wir uns dann amerikanischen Verhältnissen annähern?
Ja, definitiv. Das glaube ich schon. Sponsoring ist eine Lösung, aber Spenden ist auch eine Lösung oder Crowdfunding oder Merchandising oder Ertragssteigerungen durch neue Publika oder noch viel interessanter, das praktizieren wir beim Deutschen Sinfonieorchester in Berlin. Wir suchen andere Publika. Wir suchen mit Produkten, die wir gestalten, indem wir uns den Märkten anderer Publika oder den Zielgruppen anderer Publika angleichen, neue Menschen, die wir gar nicht in die Philharmonie holen, sondern die wir in eine Art New Classics Location woanders locken und dadurch neue Publika schaffen. Also das sind alles Diversifizierungsstrategien, die wir fahren müssen. Und sie sind, da haben Sie völlig recht, sehr viel amerikanischer als bisher.
Sagt Thomas Schmidt-Ott, Leiter des Deutschen Symphonieorchesters Berlin, zum Thema Kultursponsoring. Säbelschwingende Piraten sind spätestens seit der Filmreihe Fluch der Karibik in der Popkultur ein gängiges Phänomen. Dabei waren sie schon sehr viel früher auf den Bühnen am Broadway zu finden. Silvester 1879 kam die Oper The Pirates of Penzance von Komponist Arthur Sullivan und Librettist William Schwenk Gilbert zum ersten Mal auf diese Bühne. Eine Oper mit Musical-Elementen und einer Ästhetik, die eben später die Filmpiraten übernommen haben. In München haben nun die Piraten das Gärtnerplatztheater geentert und Franziska Stürz hat das kraftvolle Spektakel gesehen und gehört.
Durch ein Bullauge hinterm Theatervorhang wird das Münchner Publikum in die bunte Welt dieser Piraten von Penzance gezogen, denen Karl Fehringer und Judith Leickauf ein stattliches Schiff und auch die Küste Cornwalls auf die Drehbühne gezaubert haben. In den opulenten Kostümen und Perücken von Birte Wallbaum geht es turbulent und übermütig zu und viel Testosteron weht gleich zu Beginn über die Rampe, wenn Daniel Gutmann als langhaariger Piratenkönig im Lederlook die Zähne bleckt, den Säbel schwingt und sogar einen Salto springt. Mit Lust an Überzeichnung und Selbstironie der Figuren wirkt der gesamte Abend in Adam Coopers Inszenierung auf einem enorm hohen physischen Energielevel. Auch die Damen des Chores, sowie Sigrid Hauser als gegen das Altern ankämpfende Ruth und Julia Sturzelbaum als im Spagat singende Mabel ziehen alle Register, um Frederick zu gefallen. Um den jungen Mann dreht sich die Geschichte. Einst hat ihn sein Kindermädchen Ruth aus Versehen in die Piraten statt die private Ausbildung gegeben und der Vertrag läuft bis zu seinem 21. Geburtstag, der bevorsteht. Jetzt will Frederick lieber die Damenwelt erobern und die Piraten verlassen und vernichten. Das sieht er als seine Pflicht. Von den 10 Mündeln des Generalmajors angelt ihn sich die Kesse Mabel auf einem Spaziergang am Strand. Doch Frederick ist in einem Schaltjahr geboren und bekommt daher Probleme.
Ich wurde geboren im Schaltjahr
Matteo Ivan Ražić singt den von seinem Pflichtbewusstsein gequälten Frederick mit lyrischem Schmelz im kernigen Tenor und die Liebesduette mit seiner hellstrahlenden Mabel rühren sogar den Bühnenarbeiter, der die Kulissen hin und her schiebt, zu Tränen. So funktioniert die Satire auf kitschige Romanzen in Adam Coopers Lesart bestens, ohne die Figuren unsympathisch erscheinen zu lassen. Viel Wortwitz steckt in den teils absurd schnellen Gesangsnummern, wie dem Lied des überaus gebildeten, aber militärisch unerfahrenen Generalmajors oder auch in den persiflierenden Rezitativen. Sie sind das Markenzeichen der Gilbert und Sullivan Comic Operas und schwer zu übersetzen. Doch die deutsche Version von Inge Greifenhagen und Bettina von Leoprechting weiß das Münchner Publikum bestens zu unterhalten. Außerdem kann man mit schnellem Auge das englische Original in den Übertiteln mitlesen und vergleichen. Vielleicht verpasst man dann aber gerade wieder eine schöne Szene auf der Bühne, wie den stummen Auftritt der Queen Victoria, die im hitzigen Gefecht zwischen Piraten und Polizei glatt vom Hocker, nein, vom Thron fällt.
Ein Paradox, ein Paradox, ein höchst kurioses Paradox. Ein Paradox.
Anthony Brammel überzeugt mit dem Orchester des Staatstheaters am Gärtnerplatz durch einen wunderbar federnden, durchsichtigen Grundklang und packt auch mal authentisch romantisch zu. Die Parodie in dieser vielschichtigen und kunstvollen Musik kommt im geglückten Zusammenspiel mit der Bühne bestens zur Geltung, auch wenn der Patter-Song des Generalmajors nicht zu den schnellsten oder der Polizistenchor und die Dialoge in dieser Münchner Neuproduktion vielleicht nicht zu den originellsten Interpretationen zählen. Mit ihrem Ausruf »Ark« beißen sich die charmanten Piraten bis zum freiwilligen Ende als Ehemänner der 10 Generalmajorstöchter durch und das Münchner Publikum genießt und feiert das Paradox einer unterhaltsam gelungenen Blödelei mit herrlicher Musik und viel britischem Humor.
Die Piraten von Penzance am Gärtnerplatztheater in München, gesehen von einer begeisterten Franziska Stürz. Hamburg, Berlin, Dresden, das waren die drei großen Ausstellungen im Caspar-David-Friedrich-Jubiläumsjahr. Nun folgt zum Abschluss eine kleine, feine Schau in Weimar, die vor allem das Verhältnis von Goethe und Friedrich unter die Lupe nimmt. Von handfesten Streitigkeiten wird ja immer wieder berichtet, weil Caspar-David-Friedrich sich weigerte, Wolken nach dem sogenannten Wolkenatlas des Briten Luke Howard zu malen. Das erboste angeblich Goethe so sehr, dass er gegen die Tischkante schlug. Alles halb so wild. Der Dichter und der Malerfürst, die schätzten einander und waren sich näher als bislang angenommen, wie die Weimarer Ausstellung belegt. Carsten Probst hat sie für uns gesehen.
Im Jahr 1805 schickt Caspar David Friedrich zwei seiner Landschaftszeichnungen zur Weimarer Kunstausstellung, die Wallfahrt bei Sonnenuntergang und den Herbstabend am See. Beide werden von Goethe prämiert, der damit, wie Kurator Christoph Orth hervorhebt, zu den frühesten Förderern Friedrichs überhaupt gehört.
Und das ist wahrscheinlich das Wichtigste, es gibt eine Rezension von Goethe und seinem Kunstberater Johann Heinrich Meyer in der Jenaischen Allgemeinen Literaturzeitung. Das ist so eines der meistgelesenen Kulturjournale der Zeit gewesen. Und dann ist Friedrich mit einem Schlag bekannt. Das macht einfach deutlich, dass Weimar ein wichtiger Ort für Verhandlungen von Kunst und Kultur ist im 1800 und dass Goethe die Spinne im Netz ist, wenn man so möchte.
Das Verhältnis zwischen Goethe und Friedrich galt bislang als ausgesprochen ambivalent. Einerseits ist Goethes Wertschätzung von Friedrichs Malerei überliefert, andererseits galt Friedrich mit seinen lichterfüllten, oft nahezu menschenleeren Bildräumen dem Weimarer Goethekreis als zu radikal innerlich, seine Landschaftsdarstellungen als naturwidrig und Friedrichs religiöse Motive als nicht mehr kunstgemäß. Dagegen entwirft die Weimarer Ausstellung nun mit viel archivarischer Detailforschung ein etwas anderes Bild. Briefe und andere Zeitzeugnisse sollen dokumentieren, dass Caspar David Friedrich Jahre bevor er am preußischen Hof gesammelt wurde, in Weimar bekannt und beliebt war und sich selbst umgekehrt von der Weimarer Klassik beeinflusst sah. Er verfasste eigene, an Goethe angelehnte Gedichte und malte nach des Schäfers Klagelied von Goethe um 1809 oder 1810 eine Rügenlandschaft mit Regenbogen, die 1945 von US-amerikanischen Soldaten aus dem Bestand der Klassikstiftung Weimar gestohlen wurde und heute zu den Kriegsverlusten zählt.
Das ist der Brief von Caroline Bardur an Goethe, dass Caspar David Friedrich ein Gemälde malt, die Rügenlandschaft mit dem Regenbogen, nach einem Gedicht von ihm. Das beginnt mit da droben auf jenem Berge, da stehe ich 4000 Mal, nicht? Dann zieht die Weidende her, denn dann steht er unter dem Baum, dann taucht er nochmal hier auf, das ist das Haus der Geliebten, die dann schon fern über die See hinaus und sie haben dann die Segelschiffe.
Am Ende scheinen die Gemeinsamkeiten von Weimarer Klassik und Dresdner Romantik das Trennende zu überwiegen. Umgekehrt wirkt auch Friedrichs Bildauffassung dadurch weniger radikal, weniger modernistisch, als sie aus der Perspektive ihrer Wiederentdeckung am Beginn des 20. Jahrhunderts noch gefeiert wurde, sondern eher wie eine interpretierende Fortsetzung der klassischen Tradition. Der insgesamt harmonische Eindruck dieser wunderbar atmosphärisch ausgeleuchteten Ausstellung beruht aber auch darauf, dass sie sich auf eine lebendige und sehr anschauliche Darstellung des kulturellen Lebens zwischen Dresden und Weimar um 1800 fokussiert. Die kunsttheoretischen und kulturpolitischen Debatten um etwa den Natur- und Bildbegriff jener Zeit finden nur am Rand Erwähnung. Die Weimarer Ausstellung ist dennoch ein großer Forschungserfolg, denn zum ersten Mal werden hier zahlreiche vorher disparate Archivfundstücke im Kontext miteinander gezeigt. Sie können auch das Bild der zeitgenössischen Friedrich-Rezeption als Ganzes neu zeichnen. Und das gilt auch für den wohl größten Forschungserfolg, der hier präsentiert wird, eine Inschrift mit verschiedenen Namen auf Friedrichs Gemälde Huttens Grab, die lange als teilweise unleserlich galt, konnte durch neue Untersuchungsmethoden nun erstmals entziffert werden. Das Werk von 1823 gilt als eines der Schlüsselwerke für Friedrichs politische Ikonografie, so dass aus der freigelegten Inschrift nun insbesondere die Bedeutung als politische Botschaft herauszulesen ist. Zum Vorschein kamen zwei Namen von Autoren, die mit den griechischen Unabhängigkeitskriegen jener Zeit verbunden sind, einem Symbol für den Widerstand gegen Napoleon. Eine solche europäische Dimension dieses Widerstandes war für Friedrichs Malerei bislang unbekannt und sie zeigt, wie schnell sich aus einem scheinbar rein poetischen Beziehungsgeflecht eine politische Aussage formen lässt.
Carsten Probst über die Ausstellung Caspar David Friedrich und Goethe im Schillermuseum Weimar. Die Schauspielerin Karin Bahl ist im Alter von 84 Jahren gestorben. Anna Kuhn erinnert in den Kulturmeldungen an sie.
Sie war die Sissi in Die Halbstarken.
Kennst du Sissi? Nee? Sissi ist eine Wolke. Eine Atomwolke, was, Sissi? Das ist Jan, mein Bruder. Na los hier. So, dann haut wieder ab.
Deinen Bruder habe ich mir aber ganz anders vorgestellt.
Wieso? Gefällt er dir nicht? Mach dich nicht so breitkolschig.
Du bist so mächtig stark heute, wie?
Ah.
Zusammen mit Horst Buchholz als Freddy machte Bahl in dem Film Berlin unsicher. Attraktiv, selbstbewusst und intrigant. Die Rolle der Sissi prägte ihr Image lange Zeit. Karin Bahl wurde die deutsche Brigitte Bardot. Nach Die Halbstarken war sie in etlichen Filmen und Serien zu sehen. Unter anderem in Das Mädchen Rosemarie und Die junge Sünderin. Für Rainer Werner Fassbinder spielte sie in Berlin Alexanderplatz, Lili Marleen und Lola mit. Auch in Edgar-Wallace-Filmen und zahlreichen Fernsehproduktionen hatte Bahl verschiedene Rollen, so etwa in Liebling Kreuzberg oder dem Tatort. 2018 wurde Bahl für ihr Lebenswerk mit dem erstmals verliehenen Götz-George-Preis geehrt. Die Götz-George-Stiftung würdigte Bahl damals als großartige Schauspielerin und bewundernswerte Frau. Sie sorgen sich um die Kunstfreiheit in Europa. Kulturinstitutionen und Kunstschaffende aus fast 40 Ländern haben sich in einem offenen Brief an das Europäische Parlament gewandt. Die Kultur in Europa befindet sich in der Krise, heißt es darin. Wichtige Bereiche der europäischen Kultur und der transnationalen Zusammenarbeit sind angesichts der radikalen Renationalisierung bereits verschwunden. Wichtige Kultureinrichtungen wurden in vielen Ländern mit willfährigen BürokratInnen besetzt oder ausgehungert. Explizit werden in dem Brief die FPÖ und die AfD als Bedrohung genannt, außerdem ein Vorfall in Sofia, bei dem Ultranationalisten das Publikum daran gehindert hatten, eine Premiere zu sehen. Konkret wird in dem Brief ein Kulturfreiheitsgesetz gefordert, das die europäische Kultur schützen soll. Zu den Unterzeichnern gehören unter anderem Milo Rau und Hans-Christian Firmbach, Intendant am Badischen Staatstheater Karlsruhe. Um Schutz geht es auch im Petersdom in Rom. Hier allerdings um physischen, wenn man das bei einer Skulptur so sagen kann. Michelangelos Pietà ist nun hinter 9 bruch- und kugelsicheren Scheiben zu bewundern. Der neue Glasschirm soll das Werk vor Angriffen auch durch Feuerwaffen schützen sowie Erdbeben standhalten können. 6 Monate lang hatten die Arbeiten daran gedauert. Dabei wurde auch die Beleuchtung erneuert. Die Skulptur von Maria mit ihrem toten Sohn auf dem Schoß wurde schon mehrfach angegriffen. Anfang der 70er beschädigte sie ein Mann mit Hammerschlägen schwer. Über die Kürzung in Berlin haben wir in dieser Sendung ja schon gesprochen. Der Museumssonntag fällt Ihnen jetzt auch zum Opfer. Er stand auf der Sparliste. Morgen laden viele Berliner Museen vorerst zum letzten Mal bei freiem Eintritt in ihre Sammlungen ein.
Die Kulturmeldung mit Anna Kohn, vielen Dank. Nach den Nachrichten erfolgen die Informationen am Abend, darin unter anderem ein ausführlicher Nachruf auf Karin Bahl und die FDP nach den Rücktritten. Am Mikrofon von Kultur heute war Susanne Lurwig und ich sage danke fürs Zuhören.